Die Medien tun gerade wieder ihr Bestes, die Lust auf erneuerbare Energien so richtig zu nehmen. Und auch die Politik diskutiert irgendwie das Ende von Förderungen, Einspeisevorrang. Mehr denn je müssen wir mit New Energy Verantwortung, Systemverantwortung übernehmen und vor allem aufklären und Fakten schaffen. Und da darf die Wissenschaft nicht fehlen. Und vor allem darf, wenn es um Energieökonomie und Politik geht, eine Koryphäe nicht fehlen, und zwar Dr. Claudia Kempfert. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist im Energy Talk, denn sie bewertet schon seit Mitte der 1990er Jahre die volkswirtschaftlichen Kosten vor allem auch, wenn wir den Klimawandel nicht ernst nehmen und Energiewende eingehen. Sie ist Professorin an der Leuphana-Universität und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und Claudia ist nicht nur für mich ein großes Vorbild, sondern Top Voice mit starker Wissenschaftskommunikation. Heißt, du siehst sie in Talkshows, Interviews und zum Glück auch heute im Podcast. Claudia, du bist selbst Nordlicht, aber du tourst richtig ordentlich unterwegs und bist ordentlich auf der Straße und mit der Bahn unterwegs, wie wir gehört haben. Ich freue mich, dass du heute in Hamburg hier im Showroom bist. Willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Sehr gut. Und wir haben schon beim Vorbereiten und auch so beim Vorsprechen viel Energie gespürt. Und du stehst so ein bisschen auch dafür, dass du vor allem aus Gegenwind auch eine Energie für dich persönlich ziehst, also eigentlich Gegenwind für was Gutes wandelst. Was meinst du damit vielleicht auch und welche persönliche Energie ist das, die du so ziehst?
Ja, ich komme aus dem Nordwesten Deutschlands, da ist Gegenwind Energie im wahrsten Sinne des Wortes, also ganz viele Windanlagen und je mehr die steife Brise weht, desto mehr Energie gibt es. Ähnlich ist es bei mir auch, also mir gefällt das sehr gut, dass wenn ich im Wind stehe, für mich das kein Nachteil ist, sondern ich daraus tatsächlich auch für mich Energie generiere. Man darf nicht vergessen, der Gegenwind, der kann sich ja auch wieder drehen und dann hat man Rückenwind und damit komme ich besonders gut voran. Also das ist so mein Lebensmotto.
Schön, das nehmen wir mit, weil das braucht das Thema gerade mehr denn je. Wir haben gerade schon gesagt, es fühlt sich teilweise an, zumindest was man so auf Oberfläche beobachtet, als wenn wir eine Rolle rückwärts machen. Und jetzt bist du ja schon, wie ich gerade schon einleitend gesagt, sehr lange in dem ganzen Thema Klimaforschung aktiv. Auch vor allem zu einer Zeit, wo das ganze Thema noch nicht so vogue war, auch noch gar nicht so thematisiert wurde. Wie kamst du zu diesem Thema? Das würde mich voll interessieren.
Ja, ich bin schon Anfang der 1990er Jahre zum Thema gekommen und zwar mit dem ersten Klimabericht, den ersten IPCC-Klimabericht. Als der rauskam in meinem Studium, da war ich gerade im Hauptstudium, habe ich den gelesen und das hat mich fasziniert und ich wusste, das ist mein Lebensthema, weil es uns begleiten wird, weil ich damals wusste, wir haben eine Chance, wenn wir jetzt stark gegensteuern, dass wir diese Worst-Case-Szenarien nicht stattfinden lassen. Und heute weiß ich, es hat leider nicht geklappt, aber damals hatte ich den Optimismus und den Wunsch, dass wir das hinbekommen auf der Weltbühne. Und es gab auch eine andere Stimmung. Es war eine neue Erkenntnis da. Die Wissenschaft hat sich darauf eingestellt. Es gab mehr und mehr Professuren, die sich damit beschäftigt haben. Und so eben auch die wirtschaftlichen Konsequenzen des Klimawandels und des Klimaschutzes zu bewerten. Damals wurden auch neue Modelle entwickelt, an denen ich teilweise auch mitbeteiligt war. Und das hat mich fasziniert. Und so bin ich da reingekommen, auch in die Forschung reingekommen und sofort nach dem Studium in große Forschungsprojekte zu diesem Thema und auch zur Energiewende dran mitgearbeitet. Und das hat mich einfach total fasziniert. Und ich wusste, das ist was, was mich einfach interessiert. Und ich war schon immer ein Mensch. Ich kann nur Dinge tun, die mich wirklich interessieren. Alles andere bin ich dann sehr schnell sehr gelangweilt.
Das glaube ich. Und vor allem eben dann auch mit allen Ups und Downs dran zu bleiben. Da braucht man das, glaube ich. Ne? Also schön, dass du dieses Thema gefunden hast.
Ja, irgendwo. Für mich ist es ja so ein wissenschaftliches Thema, wo es eigentlich kein Up und Down gibt. Das ist ja mehr die Politik, die daraus Up und Down macht. Was ich mit Sorge beobachtet habe, als ich damals anfing, dachte ich so, wow, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt müssen wir nur auf erneuerbare Energien umstellen. Weg von Fossilen klingt doch einfach. Damals wusste ich noch nicht, dass die Beharrungskräfte so stark sind, obwohl ich auch schon spieltheoretische Modelle entwickelt habe, wo wir gesehen haben, gerade im Ölmarkt, dass es sehr starke Mächte gibt, die dagegen halten und wo es sehr schwer werden wird, das wirklich gegen die Interessengruppen durchzusetzen. Aber dennoch hatte ich so den Optimismus, dass man das gut hinbekommt. Aber es ist leider nicht so passiert. Und das macht mich auch betroffen. Also ich finde es auch nicht gut und hätte es mir sehr gerne sehr anders gewünscht.
Das glaube ich, und vielleicht haken wir da auch mal ein, wenn du sagst, ich spüre das so gleich in deinen Worten, diese Betroffenheit. Es wird sich ja trotzdem aber was im Bewusstsein und in der gesamten Kultur verändert haben, also über die Zeit, die du jetzt auch beobachtest. Vielleicht nimmst du mal uns auf die Reise mit und was macht dich jetzt vielleicht auch aktuell betroffen?
Ja, also als wir damals anfingen, auch mit der Forschung, da ist ja viel entwickelt worden, da war so eine Aufbruchstimmung und ganz viele neue Konferenzen, die dann kamen, immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über die Kosten des Klimawandels, über die Chancen des Klimaschutzes und die haben mich ja immer begleitet. Ich hatte dann auch Modelle entwickelt, wo ich das gezeigt habe, was es bedeutet und je mehr wir dann wussten, desto mehr sind ja auch dann Konferenzen, haben auf Konferenzen Politikerinnen entschieden, gegenzusteuern, bis hin zum Paris-Abkommen. Dazwischen waren ja ganz viele Klimakonferenzen, teilweise an manche war ich auch dabei und miterlebt, wie da verhandelt wird um jeden einzelnen Satz so und dann wurde es immer komplizierter und eigentlich war es schon so, dass 1994 auch mit dem Kyoto-Protokoll, dass da was geschaffen wurde, aber da kam schon die erste Gegenbewegung, da habe ich es auch schon damals gemerkt. Und gemerkt, okay, da kommt jetzt richtig was dagegen. Da gibt es Kräfte, die wollen das alles so nicht. Und so ging es dann immer so auf und ab. Und dann gab es wieder 2007, 2008. Da ist in Europa sehr viel passiert. Da war ich auch Teil des Beratungsteams von dem damaligen EU-Präsidenten. Und da waren viele Klimaforscher dabei. Und da gab es so eine Aufbruchstimmung. Angela Merkel ist mit einem roten Anorak, mit Sigmar Gabriel, der war damals Umweltminister, nach Grönland gefahren, hat sich da fotografieren lassen und da gab es dann sehr viel auch entsprechend Reaktionen und Politik, die dann in Europa diese 2020-Ziele entwickelt hat, also Emissionen runter, mehr Energieeffizienz, mehr erneuerbare Energien. Da gab es wirklich so eine positive Stimmung. Und dann kam die Finanzkrise, da kam wieder der vollständige Rollback. Und so sieht man es immer wieder, so wie jetzt auch dann Paris-Abkommen und danach wieder ein Rollback. Also ich erlebe das so, als wenn man 3 Schritte vor, 2 zurück und wenn es ganz schlecht läuft, 3 Schritte vor und 4 zurück. Und so geht es die ganze Zeit eigentlich immer auf und ab.
Und hast du eine Theorie, warum wir immer wieder diese Vor- und dann Zurückbewegung machen? Also zieht dann doch das fossile Alte sozusagen mit starken Strukturen einfach wieder zurück oder was lähmt uns irgendwo doch noch weiter nach vorne zu gehen?
Ja, das ist so meine Beobachtung, dass tatsächlich das fossile Alter, also die Geschäftsmodelle möglichst lange aufrechterhalten werden wollen. Die sind sehr gut vernetzt. Das fossile Kapital ist auch eigentlich überall zugegen und kann auch aufgrund der Strukturen, die sie haben, sich sehr gut entfalten. Und die Gesellschaften schaffen es zwar auf der globalen Ebene, dass man Ziele sich setzt, aber dann fehlen die Regularien und auch die Schritte, die Politik, die jeweils notwendig wäre, um das umzusetzen. Und da sind wir nicht stark genug. Da gibt es dann diese Rollbacks oder auch die Narrative, die dann dagegen halten. Klimaschutz lohnt sich nicht, Energiewende geht nicht, erneuerbare Energien sind zu teuer, kosten eine Billion, was es da alles gab an komischen Narrativen in der Zeit. Oder verursachen Blackouts. Bis heute ist das ja immer wieder Thema. Und die ganzen Mythen werden immer wieder rauf und runter gehandelt und im Moment wieder sehr stark dagegen. Und da sieht man eben auch, dass es wieder ein Interesse gibt, das möglichst aufzuhalten und so erlebe ich das auch in der ganzen Kommunikation.
Ja, da sagst du was wieder, auf einmal auch die Szenarien, im Winter war es die Dunkelflaute, es geht alles nicht, jetzt haben wir einen Solarstrom-Tsunami, der uns überrollt. Wir sind selber immer so ein bisschen überrascht, was für interessante Narrative von den gleichen im Winter so, im Sommer so erzählt werden, um eben einfach dieses, es funktioniert nicht aufrechtzuerhalten. Ne?
Ja, oder jetzt in Spanien, wo es sehr schnell darum ging, dass den erneuerbaren Energien, sie sind ja immer Sündenbock für alle, sofort das Narrativ da war, es sind die erneuerbaren Energien gewesen, was wir jetzt wissen, was so nicht stimmt. Also das war mir auch von Anfang an sehr klar, dass es nur mit erheblichen Fehlern passiert sein kann, was da passiert ist. Und das hat man jetzt aufgearbeitet, aber die Narrative sind sofort da, dass erneuerbare Energien Blackouts verursachen.
Ja. Und nicht nur die Narrative auf medialer Ebene, jetzt hören wir ja irgendwie auch auf der energiepolitischen Seite interessante Bewegungen. Und du sagst sowieso manchmal, ich habe mehrere Statements gelesen von dir, da geht es um teuer, sozial ungerecht, ineffizient. Was meinst du das damit, wenn du so Energiepolitik beschreibst, wie du sie beobachtet hast?
Ja, der Klimawandel wird immer teurer. Also zu Anfang meiner Karriere habe ich ja die Klimaschäden ausgerechnet, bis zu 800 Milliarden für Deutschland. Mittlerweile wissen wir, das wird deutlich teurer. Neueste Studien zeigen, es wird noch mal darüber hinaus gehen, also über 900 Milliarden Euro allein für Deutschland. Aktuell sind wir schon bei 145 Milliarden an Klimaschäden, die auftreten. Einfach Ahrtal ist ein Beispiel, wo Überflutungen auftreten, wo wir wissen, wo auch die Klimaforschung uns sehr deutlich sagt, das war ein Ereignis, was aufgetreten ist aufgrund des Klimawandels. Mhm. Und diese Attributionsforschung zeigt uns jetzt sehr deutlich immer, wo welche Ereignisse auftreten. Früher in den Modellen haben wir das in künstlichen Klimaschadensmodellen abgebildet, wo wir dann extreme Ereignisse, die dann in der Wahrscheinlichkeit häufiger werden, auftreten lassen. Und genauso passiert es jetzt. Das muss man ja leider sagen, weil wir nicht ausreichend gegengesteuert haben, weil wir jetzt in eine Welt gehen, wo wir die 1,5 Grad schon gerissen haben wahrscheinlich. Vielleicht schaffen wir sie noch, aber wir gehen im Moment in Richtung 2,7 Grad globaler Erwärmung. Und da sind wir erst am Anfang, was Klimaschäden angeht. Also die Extremereignisse werden intensiver und häufiger, auch in Deutschland. Überflutung ist ein Thema, die Dürre ist jetzt das nächste Thema, Wasserknappheit, Waldbrände, die auftreten können in Los Angeles, überall auf der Welt. Und da sieht man, die Klimaschäden nehmen massiv zu, aber eben auch für Deutschland. Mhm. Und die Kosten, die ich hier meine, ist, dass wir immer nur die Narrative auch in den Medien, das ist das, was ich immer kritisiere, ist so erste Frage, die immer kommt beim Klimaschutzthema, wenn sie überhaupt kommt, in irgendeiner öffentlichen Wahrnehmung oder wenn Journalistinnen fragen, dann immer, was kostet der Klimaschutz? Was müssen wir darauf verzichten? Mhm. Wie teuer wird es, wenn wir Klimaschutz betreiben? Mein Argument ist, frag doch mal, wie teuer wird es denn, wenn wir nichts machen? Und da erkennen wir, es wird immer teurer und diese Schäden müssen wir gegenrechnen. Also alles das, was wir tun, jeder Euro, den wir investieren in Klimaschutz, zahlt sich 3- bis 6-fach aus. Das heißt, jeder Euro, den wir investieren in Klimaschutz, heißt, dass wir 6 bis zu 6 Euro vermeiden an Klimaschäden. Und das ist etwas, was vorteilhaft ist für die Volkswirtschaft. Hinzu kommt noch, wenn wir investieren in Klimaschutz, bedeutet, dass wir Wertschöpfungen schaffen, Arbeitsplätze, Innovationen und Wettbewerbsvorteile. Ein Beispiel sind ja die erneuerbaren Energien, wo wir sehr früh investiert haben. Sie sind abgewandert nach China in erster Linie und dadurch haben wir Nachteile jetzt. Wettbewerbsnachteile, die Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Wichtige Industriearbeitsplätze im Übrigen. So, und so lässt es sich immer weiter durchdeklinieren. Und die öffentlichen Narrative sind immer, Klimaschutz kostet und der Rest wird vergessen. Und ich werbe dafür, es umzudrehen und endlich mal zu fragen, was kostet es, wenn wir nichts tun? Und was bedeutet es einfach auch, wenn wir investieren? Und dadurch, dass wir so lange so hemmend oder die Narrative hemmend gewirkt haben, ist es jetzt so, dass wir den Anschluss verloren haben bei wichtigen Technologien, ob erneuerbare Energien, Batterien oder anderen, wo wir hinterher hecheln müssen, um wieder den Anschluss zu bekommen. Genauso bei der Elektromobilität, auch ein nächstes Thema. Mhm. So, und das darf nicht passieren. Also wir sind da zu sehr gefangen in den alten Geschäftsmodellen, die wir so nicht mehr brauchen und wir müssten hinein investieren in die neuen. Und das ist immer mein Argument mit den Kosten. Mit der Effizienz ist das nächste Thema, dass wir möglichst effizient natürlich die Energie nutzen, die wir kostbar herstellen. Also der Ökostrom, wenn er da ist, soll er sofort in die Wärmepumpe oder ins Elektroauto, weil die Effizienz so viel besser ist, absolut, anstelle ihn zu verschwenden in was weiß ich für Szenarien, die manche haben mit E-Fuels, wo wir dann 5- bis 8-mal so viel Ökostrom brauchen. Deswegen Effizienz und Kosten und Innovation. Und das sind für mich immer die Argumente, die total wichtig sind.
Absolut. Und ich finde, das so schön gesagt. Also wenn doch die Energiequellen dezentral überall halt da sind, dann müssen wir sie doch nutzen. Also es wäre doch so dämlich.
Ja, es ist tatsächlich dumm, die erneuerbaren Energien nicht zu nutzen, weil sie sind da, sie sind vorhanden. Wir können sie heimisch nutzen. Wir sind weniger abhängig von fossilen Energieimporten. Im Moment in der Welt, bei den Unsicherheiten, die wir haben und den Despoten dieser Welt, muss es doch darum gehen, davon wegzukommen von den fossilen Energien und nicht noch das künstlich herbeizureden. Und das stört mich auch an der Diskussion sehr stark. Also insofern, ich denke, die Gründe, die sind vielschichtig, aber in erster Linie liegen sie darin, dass wir so wenig vorwärts kommen, weil wir sehr stark, weil die Lobbyisten der Vergangenheit stärker sind als die Lobbyisten der Zukunft.
So, wir müssen noch stärker werden. Und ich will es gar nicht mehr Lobby nennen, aber ganz genau dieses gemeinsam als Kollektiv daran arbeiten. Aber du hast so schön gesagt, du hast diese Frage und ich finde die so stark, diese Frage, was kostet uns eben, wenn wir es nicht tun und auch wirklich mal systemisch drauf zu gucken, für für was und wann war es funktional. Aber wir sind eben jetzt in einer anderen Ordnung und auch Weltordnung. Und ja. Das müssen wir irgendwie erkennen, ne? Dass es Zeit ist.
Natürlich. Und der Strukturwandel, den hat es ja schon immer gegeben, genau. Mit allen Technologien. Also wir sitzen jetzt nicht mehr an der Schreibmaschine, sondern haben unsere Smartphones hier. Und dieser ganze Wandel, den gibt's ja schon immer. Und wir können ihn auch nicht aufhalten. Und es gab eine Zeit mit Kohle, Holz und Gas und Öl. Und diese Zeit läuft immer mehr ab. Und wir haben andere Technologien. Und es gibt Länder, die sind da deutlich besser. Absolut, in dem Rollout. Von diesen Technologien.
Welches Land hast du da immer so gerne vor Augen?
Na, ich sehe im Moment China, weil immer, es kommt immer das Argument, aber China, wenn man Klimaschutz betreiben will. Ja, aber in China passiert ja nichts. Das Gegenteil ist richtig. Dort wird investiert in erneuerbare Energien. Die sind mittlerweile Weltmarktführer, was erneuerbare Energien angeht, Solarenergie sowieso, mittlerweile auch Windenergie und die Elektromobilität. Mhm. Da kommen jetzt Fahrzeuge auf den Markt. Die sind unschlagbar. Absolut. Und das ist im höchsten Maße bedauerlich, weil wir die besten Autobauer der Welt in diesem Land haben. Und dass das teilweise so lange verschlafen wurde, ist nicht erklärbar und auch nicht entschuldbar. Aber sie holen auf, das muss man da auch sagen, auch mit der KI und der Digitalisierung, das gehört ja auch zur Elektromobilität dazu, das kann man nicht mehr aufhalten. Mhm. Und wenn man da nicht mehr dabei ist, also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ist so. Und dieses Aufholen beruhigt mich ein bisschen. Es gibt gerade eine gute Energie. Du hast neben diesen Schlagworten, die du gerade auch gegeben hast, mit innovativ, effizient, ne, sagst du manchmal aber auch, es muss bezahlbar bleiben für alle, damit es eben sozial gerecht bleibt. Mhm. Heißt das, das ist gerade noch in Schieflage oder?
Kluger Klimaschutz schafft soziale Gerechtigkeit. Einerseits deswegen, weil wir es schaffen, dass die Gebäude besser saniert sind, die Kosten damit gesenkt werden, dass Menschen da auch im Wohlstand leben. Das muss natürlich finanziell unterstützt werden. Andererseits, dass wir Mobilität für alle haben, und zwar die bezahlbar ist, zum Beispiel mit einem 1-Euro-Ticket statt 9-Euro-Ticket, wäre auch nochmal eine Maßnahme. Oder ein öffentlicher Personennahverkehr, der gut funktioniert, der attraktiv ist, der immer erreichbar ist, der autonom fährt in der Zukunft. Auch auf dem Land im Übrigen, wo man dann die Menschen auch von A nach B bringen kann durch Digitalisierung, KI, autonomes Fahren. Und das schafft alles viel mehr soziale Gerechtigkeit. Mhm. Im Moment ist es so, dass es alles sozial ungerecht ist. Das ganze System ist sehr sozial ungerecht. Also es profitieren die Privilegierten der Vergangenheit und die sind sehr fossillastig. Mhm. Das zeigen unsere Studien eben auch, dass einkommensstarke Haushalte einen überproportional hohen CO2-Fußabdruck haben im Vergleich zu einkommensschwachen Haushalten. Die sind also gar nicht die Verursacher. Und die Verursacher, die müssten stärker zur Kasse gebeten werden. Und dann finanziert man eben für die sozial Schwachen, die energetische Gebäudesanierung sollte unterstützt werden oder eben auch die Mobilität für alle, beispielsweise mit einem 9-Euro-Ticket oder einem 1-Euro-Ticket. Und dann dadurch schafft man soziale Gerechtigkeit. Und gleichzeitig schafft man noch Städte, die für alle Wohlstand schaffen. Sie sind grün, sie haben einen Wasserzufuhr, sie sind lebenswert. Wir müssen im Klimawandel immer damit rechnen, dass die Wasserknappheit zunimmt und die Städte immer heißer werden. Darauf müssen wir uns auch vorbereiten. Und das trifft vor allen Dingen immer einkommensschwache Haushalte, weil die können nicht raus aufs Land ziehen und sich woanders zurückziehen. Und das ist das Hauptproblem. Und deswegen schafft kluger Klimaschutz soziale Gerechtigkeit.
Ja, schön beschrieben und vor allem auch nochmal mit deinem Szenario gerade von Städten oder einer Welt, in der wir leben wollen. Und ich denke, da unterscheiden wir uns doch alle am Ende eigentlich gar nicht von dieser Vision. Und da müssen wir nicht mal, also auch wenn wir es irgendwie nicht hinkriegen mit dem Klima, aber wir wollen doch eigentlich in schönen Städten leben und eben auch frei entscheiden, wo. Ne?
Genau. Ja. Und davon profitieren letztendlich alle. Aber es gibt im Moment eben eine soziale Schieflage. Und man müsste eben von diesen Privilegien stärker runter. Mhm. Fossile Kraftstoffe werden stärker privilegiert. Konventionelle Kraftwerke auch. Also es gibt immer noch die fossilen Privilegien, die man eher runterfahren müsste und dann das Neue fördern. Und dann ist man sehr schnell auf einer Ebene, wo es allen besser geht.
Ja, wären das auch so deine Antworten auf, wie lösen wir dieses Gerechtigkeitsdilemma? Wären das genau so Ansätze?
Ja, das sind genau die Ansätze, die ich meine. Ja. Das Dilemma ist leicht lösbar. Und wenn man Klimaschutz betreibt, der so ist, dass man eben den ÖPNV stärkt, dass man die Mobilität für alle ermöglicht. ermöglicht, den Zugang auch für alle ermöglicht, dass man energetische Gebäudesanierungen unterstützt für alle, dann profitieren ja alle, auch die Niedrigeinkommensbezieher. Und genau so muss man da rangehen. Und dann schafft man gleichzeitig auch viel mehr soziale Gerechtigkeit.
Ja, da sind wir jetzt auch sehr froh. Wir sind ja selber auch im Einfamilienhaus gestartet. Und jetzt durch Mieterstrommöglichkeiten kann wirklich auch jede Mietspartei profitieren von Wind- und Sonnenkraft. Da bin ich auch sehr froh, weil das war, die Frage haben wir nämlich auch ganz oft bekommen. Als Startup mussten wir natürlich erstmal irgendwo beginnen.
Ne? Ja, natürlich. Aber Mieterstrom ist ein wichtiger Ansatz. Es müssten letztendlich alle davon profitieren, auch in den Städten. Ja. Und Wallboxen für alle überall, nicht eben nur in einem Einfamilienhaus auf dem Land so, sondern für alle. Und das kann natürlich auch gehen. Und die Rahmenbedingungen sind ja auch mittlerweile da und werden immer besser. Und das ist aber auch eine Aufgabe für die Politik, sich da zu engagieren und das zu ermöglichen.
Absolut. Und da sind wir schon bei einer echt guten Überleitung, wenn wir wirklich hinwollen in ein Szenario mit eben 100% dieser erneuerbaren Energien im Stromnetz. Und du sagst ganz klar, ja, das ist möglich, aber es braucht 100% Flexibilität.
Ja.
Was meinst du mit dieser Flexibilität?
Naja, also erneuerbare Energien, 100% erneuerbare Energien verursachen ja auch Schwankungen. Das heißt, die Sonne ist nicht immer da, der Wind weht nicht immer. Das ist ja auch das Argument der Gegner, dass es dann angeblich immer ganz viele Dunkelflauten gibt. Wir wissen, die kann es geben. Es gibt Phasen, wo wenig Wind da ist, wo wenig Sonne da ist. Und die können auch tatsächlich mehrere Wochen dauern, über die man dann, wo man sich vorbereiten muss. Und Flexibilität bedeutet im System, dass immer dann, wenn diese Schwankungen auftreten, auch eine Nachfragereaktion da ist, dass die KI-unterstützte Digitalisierung dabei hilft, dass Energie- und Lastmanagement stattfindet, dass Großverbraucher beispielsweise auch ihren Bedarf anpassen können, aber auch Haushalte. Da sitzt niemand mehr und schaltet seine Kaffeemaschine an und aus. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier geht es wirklich um ein System, was sich dann mittels Digitalisierung optimiert. Und die Flexibilität, die wird eben behindert durch konventionelle Kraftwerke, die sehr behäbig sind, auf Dauer Einsatz ausgelegt sind und die brauchen wir immer weniger, sondern wir brauchen flexible Einheiten. Und das sind genauso Batteriespeicher wie andere Großspeicher, die dann auch eine Rolle spielen, eben neben den erneuerbaren Energien und der Digitalisierung, die dieses effektive Energie- und Lastmanagement ermöglicht. Und Flexibilitätsoptionen ist das Stichwort an der Stelle, das ist vom Power to Heat, also Wärmespeicher bis eben hin, wo man auch Wasserstoff durchaus auch nutzen wird in der Zukunft für die Industrie, aber nicht für den SUV so. Und diese ganzen Optionen, die gehören dazu und die schaffen diese Flexibilität, die wir brauchen. Und das ist ein völlig neues Modell einfach, wenn man sehr analog jetzt aus einer konventionellen Energiedenkwelt kommt, fällt es oft schwer, sich in diese neue digitale Denkwelt hineinzubegeben. Auch die Energiewissenschaften haben hier eine Aufgabe. Es gibt eben noch viele Lehrstühle, die sehr stark, sage ich jetzt mal, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke unterrichten, wie die funktionieren und wie das System funktioniert. Aber weniger, die eben das 100% erneuerbare Energiensystem funktioniert. Das ändert sich mittlerweile auch Schritt für Schritt. Aber solange wir da auch noch nicht so weit sind, müssen wir uns nicht wundern, dass es eben auch in der Ausbildung manchmal hapert und wir eben nicht ausreichend ausgebildete HandwerkerInnen oder Menschen haben, die dann entsprechend auch die Dinge umsetzen können und umsetzen sollten.
Das stimmt, das sehen wir auch bei vielen unseren. Wir haben ja unsere auch Heizungsexperten mit, die lernen wirklich sehr lange noch zu über 80%, wie eigentlich eine Gasheizung oder eine Ölheizung funktioniert.
Genau.
Und jetzt kommt das erst so langsam. Wir werden ja zum Glück auch aus. Ich hoffe, dass da noch mehr.
Glücklicherweise. Ja, genau. Sie müssen ausgebildet werden. Ihr macht das, aber auch die IHKs sind hier gefordert. Genau. Die Ausbildungsstätten insgesamt sind gefordert, aber auch die Universitäten, die Fachhochschulen, sich da wirklich umzustellen. Weil das System der Zukunft ist einfach anders. Es ist anspruchsvoll, aber es funktioniert. Und wir wissen, es ist keine Rocket Science. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Aber es muss eben auch so umgesetzt werden, dass es funktionieren
Absolut.
Kann.
Und ich finde eigentlich die Schönheit da drin, es ist wesentlich resilienter.
Ja.
Weil wir eben durch dieses, wie du gerade schön beschrieben hast, es kommen so viele Akteure rein. Wir haben mehrere Speicherplätze, die Autos irgendwann noch mit ihren Batterien. Es wird ja viel sicherer gegenüber, an der einen oder anderen Stelle fällt mal was aus. Aber dann, jetzt haben wir eben die Abhängigkeit von 1, 2, 3 großen, wie du so schön beschrieben hast. Und ich finde eigentlich immer diese Resilienz da drin, die brauchen wir für die Zukunft.
Unbedingt, weil wir sehen ja im Moment, wie schwierig es ist, wenn wir nicht resilient sind, dass wir dann abhängig sind von einzelnen fossilen Lieferanten und dann haben wir eine Gaskrise durch Russland ausgelöst, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder andere Großkonflikte in der Welt, von denen wir uns ja fernhalten sollten. Wir sollten jetzt nicht beginnen, immer wieder noch neue fossile Infrastrukturen zu bauen, noch einen Flüssiggasterminal, den wir nicht brauchen, der nicht ausgelastet ist, sondern viel mehr fördern, energetisch energetische Sanierung vor Ort, die dezentrale Energiewende, wir brauchen die Verteilnetze, wir brauchen mehr Digitalisierung, wir brauchen digitale Speicher und Speicherlösungen auch in der Zukunft, die dazukommen müssen. Und da muss es hineingehen, ja.
Da würde ich auch so, langsam kommen wir dann zum Ende, aber du hast gerade ein schönes Schlagwort gesagt, nämlich wir brauchen nicht mehr weitere fossile Sachen bauen und aufrechthalten, sondern müssen auf der anderen Seite investieren. Jetzt sehen wir ja aber gerade, du hast dich auch dazu zuletzt geäußert, dass einige im Ministerium eher jetzt gerade diskutieren, naja, lass uns nochmal Kraftwerkstrukturen irgendwo aufbauen oder errichten. Warum jetzt das? Wie beobachtest du das oder was ist deine Meinung?
Ja, das ist sehr überdimensioniert, wie man da plant. Also es ist die Branche selber, die dafür wirbt, dass eben auch flexible Gaskraftwerkseinsätze oder Kraftwerke dazukommen, die, wenn sie tatsächlich technologieoffen wären, beispielsweise mit nachhaltigem Biogas, ja durchaus auch zu Teilen dazugehören, zu 100% erneuerbaren Energien. Aber hier sind fossile Gaskraftwerke gemeint, weil die ganzen Infrastrukturen, die gebaut werden, müssen ja ausgelastet werden. Also je mehr LNG-Terminals wir bauen, die alle nicht ausgelastet sind, desto mehr Gaskraftwerke müssen jetzt gebaut werden, damit überhaupt die Nachfrage weiterhin da ist und die hohen Investitionen sich irgendwann auszahlen. Ich beobachte das als Festhalten an den fossilen Gasgeschäftsmodellen. Auch der überdimensionierte Ausbau der Flüssiggasterminals gehört dazu, genauso wie jetzt der überdimensionierte Ausbau von Gaskraftwerken, die zum Teil nützlich sind, gar keine Frage, wenn sie nachhaltig mit nachhaltiger Biomasse oder überhaupt Biogas genutzt werden, aber nicht mit fossilem Erdgas. Davon müssen wir schrittweise weg, um eben auch die Energiewende und Klimaziele zu erfüllen. Und für mich ist das wieder so ein Aufbäumen der Vergangenheit. Ja. Es ist wieder so ein Festhalten, sehr starkes Festhalten an den fossilen Strukturen.
Ja, wieder die Schritte zurück, die du schon mal erlebt hast irgendwo. Was ist denn jetzt auch, ich meine, du bist ja so stark auch als Stimme in der Wissenschaftskommunikation. Wo sagst du vielleicht aber auch, hey, diesen einen Mythos oder diesen Satz kann ich nicht mehr hören, den würde ich so gern einfach mal eliminieren.
Es gibt einige, die ich gerne eliminieren würde, aber der mich am meisten stört, ist tatsächlich, was müssen wir verzichten durch Klimaschutz? Ja. Den kann ich nicht mehr hören, weil er noch nie gestimmt hat, von Anfang an nicht, weil im Grunde genommen die Energiewende zu machen ist eine Suffizienzstrategie, weil wenn wir ernsthaft energiewissenschaftlich dahin gucken, vermeiden wir jede Menge Öl und Gas, wenn wir auf konventionelle Kraftwerke verzichten. Wenn wir den Ökostrom effizient nutzen in der Wärmepumpe oder in dem Elektroauto, Elektrofahrzeug, dann vermindern wir den Primärenergiebedarf. Wir halbieren den Primärenergiebedarf, erhöhen zwar den Strombedarf, aber es ist eine Suffizienzstrategie und in dem Sinne, wie jetzt manche framen würden, eine Verzichtsstrategie, aber eine gute und eine richtige. Aber dieser negative Narrativ dahinter, auf was muss verzichtet werden, wenn wir Klimaschutz machen, das ist das, was mich am meisten stört. Neben dem, was kostet der Klimaschutz, den ich schon eingangs erwähnt habe.
Glaube ich. Und es ist so ein schönes Bild gerade. Ich war gerade wieder im Allgäu bei einem Kunden, auch selbst sehr kritisch hat er sich beschrieben, hat sich dann doch zum E-Auto entschieden. Und also mit welcher Begeisterung dieser Mensch jetzt erzählt, ich produziere da oben meinen Solarstrom, der geht direkt ins Auto und ich fahre einfach kostenfrei mit dem Auto rum.
Ja.
Und wenn das mal Klick gemacht hat und das so erlebt wird, dann passiert was ganz Irres auf einmal bei den Menschen.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Ich bin auch viel in Deutschland unterwegs und ich treffe auch immer wieder Menschen, die schon lange eben auch eine Solaranlage haben und dann ihr Auto selber tanken und sagen, ich bin so froh, ich mache überhaupt gar keine Gedanken jetzt um Ölpreise oder wer auch immer da gerade an Ölpreisen rumdreht oder irgendwelche Straßen von Hormuz sperrt und so. Interessiert mich alles gar nicht, sondern ich habe meine eigene Energie. Und das ist enorm wertvoll. Und diese Akteure brauchen wir auch jetzt für die zukünftige Energiewende.
Ja, die Geschichten müssen wir noch mehr auf die Bühne holen, die Geschichten des Gelingens, finde ich. Ne?
Ja, und auch vielleicht diese Menschen einfach mal zeigen, viel mehr zeigen. Also in den Medien wird ja immer sehr schnell auf negativ gegangen, Negativgeschichten erzählt, aber ich finde, es wäre schön, wenn wir mehr Positivgeschichten hätten.
Absolut. Was hast du denn für dich vielleicht auch so entlang der Jahre verändert? Wo selber hast du Verhalten verändert oder so, um eben auch Beitrag zu leisten?
Also ich habe schon immer total klimaschonend gelebt, weil ich regionale Produkte am liebsten selbst angebaut, aber aber dann kaufe regionale Produkte, kaufe ich, fahre mit dem Fahrrad, ich fahre mit der Bahn schon immer. Ich mag gar kein Fleisch. Ich habe das aufgehört, sobald ich das selber entscheiden durfte, das nicht mehr essen zu müssen ernähre mich vegetarisch und so und das bekommt mir auch gut. Da bin ich sehr klimaschonend, aber was sich tatsächlich verändert habe jetzt nach Corona vor allen Dingen, sind die Langstreckenflüge. Die habe ich sehr sehr schnell ersetzt durch Videokonferenzen. Das war früher nicht so wirklich die Technik da. Immer wenn ich es wollte, waren dann irgendwelche Ausreden. Bin teilweise zu Strecken hingeflogen, auch zu Meetings, wo man sich heute so effizient per Videokonferenz gut abstimmen kann, was sehr geholfen hat, meine CO2-Bilanz deutlich zu verbessern, was Flüge angeht. Und wenn ich überhaupt fliege, dann kompensiere ich das natürlich ganz mit einem CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne CO2, den ich mir selber auferlege als Klimaspende. Ja, also einfach, weil es notwendig ist. Ja. Und ich habe auch viele Familienangehörige, die manchmal auch in der Welt unterwegs sind, denen schenke ich zu Weihnachten auch immer Klimaspenden. Kann ich im Übrigen jedem empfehlen, immer weil man ja Weihnachten was sucht, was soll ich irgendwie kaufen? Bitte kauft einfach Klimaspenden oder Spenden fürs Tierheim oder für nachhaltige Lebensmittelherstellung. Es gibt so viele Dinge, die man verschenken kann, auch schön verpackt. Und das, da bin ich jetzt in meiner CO2-Bilanz ziemlich gut geworden. Schön. Also vorher war ich wahrscheinlich so bei 7 Tonnen den üblichen Durchschnitt, jetzt bin ich noch deutlich drunter.
Ja, und wie du sagst, so einfach mal selber gucken, an welchen Stellen macht es vielleicht auch wirklich wenig Sinn, ja. Da eben im Flugzeug für eine Stunde reinzufliegen. Das Gleiche kenne ich auch noch aus der Vergangenheit. Genau. Da ist doch ordentlich was passiert.
Da ist was passiert, was ich gut finde, was sich gut entwickelt hat, aber manches kann man ja nicht. Wir haben ja so einen Grundsockel an CO2-Emissionen, den wir nicht vermeiden können. Und da kann man auch werben dafür, sich zu engagieren, egal, auch im Unternehmen oder in die Lokalpolitik oder den Abgeordneten schreiben oder wo auch immer, bitte geht an diese Energieversorger ran, dass die entsprechend sich wandeln. Da kann man ja selber auch aktiv werden. Also man muss ja nicht selber in die Politik gehen, aber man kann Dinge anschieben auch und nicht so passiv bleiben. Also aktiv für diese Dinge einsetzen, egal wo. Ja, alles macht Sinn.
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, weil ich finde, gerade das muss in den Zeiten jetzt wirklich passieren. Wir können auch nicht warten. Wir haben jetzt viel über Energiepolitik gesprochen und auch gerade über neue Regierungsbildung. Wir können nicht warten und hoffen, bis da irgendwie eine neue Förderung ausgetüftet wird oder auch gestrichen oder was immer. Ich versuche auch gerade jeden ein bisschen in die Verantwortung zu nehmen, weil es auch was Schönes ist, wenn wir selbstwirksam und aktiv werden, oder?
Ja, gerade in diesen Zeiten, weil wir so in so viele Negativnachrichten jeden Tag bekommen, einfach selbst aktiv werden, sich zu engagieren im Verein, in der Nachbarschaft, egal wo, mit Menschen zusammen was machen. In dem Moment gibt es schon positivere Ansätze, als wenn man alleine da sitzt und sich irgendwie die negativen Nachrichten reinziehen muss. Also insofern, das finde ich total wichtig. Man kann enorm viel machen. Das ist total wichtig.
Ich finde das schon ein tolles Closing. Wir haben einleitend über die nicht mehr Tupper-Party, sondern jetzt Wärmepumpen-Party gesprochen. Vielleicht feiern wir die ein bisschen mehr.
Ja.
Und ich habe mich wirklich gefreut, hier einen wilden Ritt durch die verschiedenen Themen mit dir zu machen. Danke, dass du da warst, Claudia.
Ich danke, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.